Nun, also nachdem diese Leute die gleiche Zielsprache klar Aufgaben herausgefunden haben oder auch die haben, so wie er das macht. Und dann geht es um den Dienst. Der Averroes, der behauptet, die Logik und die Zielsprache der Aristoteles erfunden. Aber das ist doch gar nicht wahr. Der Aristoteles hat schon, der Sokrates hat schon die Dialektik geprägt. Und dann gibt es eben die sehr vielen älteren hermetischen Dialoge. Und da gibt es diesen Hermeten und betrachtet man als einen Zeitgenossen des Moses. Und das hat dann also einen großen Erzeugt. Nun, die Grundbegriffe, die Kategorien sind eben Substanzqualität, Quantität und Relation. Nur diese nennt er, es gibt noch viel mehr, aber es ist typisch diese vier Kategorien kommen noch bei Kant vor, in der kantischen Philosophie genannt. Das ist also auch bei Kant eine alte logische Tradition. Dann hat der Aristoteles angeblich erfunden die Interpretation, die Argumentation, die Syllogismen, die Definition, die Division, die Demonstration, die Dialektik. Aber alles das hat es natürlich immer schon gegeben. Wenn man nun fragt, was hat der Aristoteles über das Sein gesagt, die Entis Scientia, so wird diese Lehre in der Metaphysik behalten. Aber in dieser Lehre von Aristoteles werden eigentlich nie gesagt, auf welchen Prinzipien seine Lehre aufgebaut sein. Denn die Elemente und diese Grundprinzipien warm und kalt, sind ja nur die Prinzipien der körperlichen Substanzen oder auch körperlichen Dinge und es gibt ja auch unkörperliche geistige Dinge. Dann redet er von Materie und Form, die gelten auch als Substanz, aber das ist doch gar nicht alles. Es wird auch festgestellt, dass der Aristoteles Lehre, es gibt drei Substanzen, zwei natürliche, nämlich Materie und Form, und eine unbewegte, das ist das Minimum mobile. Aber er begründet das gar nicht. Er sagt dann nur, wenn er vom Minimum mobile spricht, das ist wahr, von einem solchen Prinzip hängen der Himmel und die Natur ab. Aber er wagt nicht zu behaupten, dass dieses Prinzip der Himmel und die Natur sei. Es genügt ihm, Gott als ewiges, belebtes Wesen und bestes Wesen zu definieren, aber diese Definition passt nach besser auf den Himmel und die Erde. Und dann zitiert er noch eine Frau, die hier kommt gelegentlich vor, das war eine Philosophin im Alter, die ist Benicio, und diese soll das alles schon besser gesagt haben. Das ist natürlich auch ganz bewusst nicht wahr so. Nun, auch über das eine haben natürlich die anderen vorher Aristoteles besser gehalten, der Xenophanes, der Parmenides, der Pythagoras, die Ordnung. Substanz, Qualität, Quantität, das lernt man viel besser bei Hermes in den hermetischen Dialogen. Und da wird dann auch über Raum und Zeit über die Ruhe und die Bewegung gehandelt, in einer besseren Art, als das der Aristoteles tut. Aber so ähnlich. Und für die Entwicklung der modernen Raumvorstellung scheint es, so viel ich sehe, dass gerade die hermetischen Schriften eine bedeutende Rolle gespielt haben bis zum modernen Raum. In der Theologie ist er nicht originell. Man schreibt in der Mathematik Entdeckungen zu, das stimmt aber gar nicht. Gut zu gut, es wird also im Allgemeinen alles äußerst heruntergemacht. Thank you. Bei Aristoteles zitiert er dann auch, und das scheint ihm wichtig zu sein. Er sagt nämlich, der Aristoteles sage auch, der Hesiod habe gesagt, das Erste sei der Raum gewesen, das Chaos, das Quatschen, war. Da er wie das Volk glaube, alles irgendwo im Raum sei. Nun, wir werden auf diese Betrachtung, dass das Volk glaube, alles sei irgendwo im Raum, dann zurückkommen müssen. Denn das war eine umstrittene. Nun kommt als drittes Kapitel die Discordia, und da wird dann die Katze erst so richtig aus dem Sack gelassen, indem nämlich dem Aristoteles vorgeworfen wird, er greife eben alle an, von denen er etwas gelernt habe, insbesondere den Plato, und das beweise eben, dass er ein schlechter Mensch gewesen sei. Nun lernen wir auch in diesem Buch etwas über die Tradition, also wie man sich damals vorgestellt hat, was die wissenschaftliche Tradition entstanden ist. Nach der Sintflut, bei der Sintflut ging alles zugrunde, und dann nach der Sintflut fängt es wieder an, da haben bei den Chaldäern vor allem der Zoroaster das Wissen geprägt. Und dieser Zoroaster, so wird behauptet, war ein Sohn oder ein Neffe des Ham. Nun, Sie wissen nicht, was er ist. Der Noah hatte doch diese Söhne, Sem, Ham und Jacob, nicht wahr? Nachdem man dann die Völker hergeleitet hat, von Sem stammen eben die Hemiten, von Ham stammen, Hamiten, das sind die Neger, und von Jacob stammen die Jacobiten, nicht wahr? Und das hat also früher eine große Rolle gespielt. Und der Zoroaster, das ist ja bekanntlich der Religionsstifter, ist wahrscheinlich der einzige Religionsstifter, mit jedem hat, wirklich Religionsstifter in Persien. Das ist sehr umstritten, was er gelebt hat. Man meint nun heute, aber vielleicht die 6000 gelebt. Das früher hat man mit 1000 datiert oder so. Jetzt ist man geneigt, dass er relativ kurz bevor man die Perser die eine Weltmacht wurde, gewirkt hätte. Das ist der Zarathustra. Aber damals glaubte ich aber, der sei Chaldäer gewesen. Und von diesen hätten dann Abraham die Wissenschaft gelernt. Und der Abraham ist bekanntlich in Ägypten gewesen, und der ist nach Ägypten ausgewandt mit seiner Frau Sarah. Und doch, wir haben es dann die Ägypter gelernt von dem Abraham. Und von Ägypten haben dann Orpheus, Thales, der Pythagoras und der Demokrit die Wissenschaft gelernt, und so ist sie nach Westen gekommen. Und zwar hat Orpheus die allgemeine Theologie gelehrt, also Orpheus ist eine völlig mythische Gestalt. Es gab aber die orphischen Schriften, die stammen so aus dem 6. oder 7. vor Christi Jahrhundert, nicht mal im 3. Jahrhundert. Der Thales, der hat die Mathematik verbreitet, das ist klassische Tradition, das ist wahrscheinlich richtig, dass er die ersten mathematischen Beweise erfunden hat. Zum Beispiel, dass im gleichschenkligen Dreieck Basisfunktionen gleich sind. Der Demokrit hat die Physik gelehrt, und der Pythagoras hat alle drei, diese drei Wissenschaften gelehrt, und dann vor allem auch die Physik. Nun gibt es freilich zwei Zeugnisse, die dieser Tradition und Auffassung widersprechen. Das eine ist eben der Hermes Asklepios, der doch ein Zeitgenosse des Moses war. Und wenn nun dieses Zeugnis ernst genommen werden muss, also ich bin mir ganz sicher, dann gab es also schon zur Zeit des Moses griechische Philosophie, also vor dem der Patrizi hat auch dieses theoretische Korpus neu herausgegeben, und hat gewisse Texte, die verderbt oder unvollständig waren, aus anderen Quellen ergänzt. Und diese patrizische Ausgabe war dann also zum Beispiel auch in England sehr verbreitet. Er war auch in England sehr berühmt. Er hat der Bacon zitiert, die Kapitel der Patrizi war sehr berühmt. Zweitens eben gibt es den Moses, der doch sowohl die Ägypter wie die Griechen nach Philo unterrichtet haben soll. Und das hat damit zu tun, dass es gab, es gab einen Schriftsteller, einen phönizischen Schriftsteller, und dieser hat ein Gedicht geschrieben über die phönizische Mythologie, die große Ähnlichkeit hat, wie wunderbar mit der Mythologie des 15. Jahrhunderts, doch auch einen Weltschöpfungsmythos. Und man hat dann diesen Moskus mit dem Moses identifiziert. Und die Griechen haben zum Teil behauptet, dass ihre Anregungen eben von Phönizien kamen, nicht wahr? Tradition, dass man die Schrift von den Phöniziern gelernt hätten. Und so hat man dann beschlossen, dass überhaupt das griechische Wissen aus diesem Moskus stamme und das sei doch eigentlich nur ein moderner Grund. Man muss sich überhaupt damit klar sein, es entsteht eine kolossale Verwirrung in der Geistesgeschichte. Wenn man sehr späte Dokumente für sehr früh hält, dann ist man der Meinung, dass man schon zu sehr früher Zeit alles schon gewusst hätte. So wie man zum Beispiel die jüdische Mystik, die Kabbala, auf den Moses zurückführte, die ist sehr stark neuplatonisch gefärbt und darum hat man dann beschlossen, dass Pythagoreer und der Plato hätten so viel von Moses gelernt. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ganz umgekehrt, weil die Kabbala ist eine frühmittelalterliche Schöpfung des Mythos. Natürlich nimmt er den Aristoteles besonders übel, dass er die Ideenlehre bekämpft und der Stil ist eben immer dieser, nicht wahr? Da der Aristoteles es nicht wagte, das zu bekämpfen, was er vom weisesten, göttlichsten Plato über das Sein und die Gottheit gelernt hatte, so greift er desto heftiger ein seine Ideenlehre an. Das hat er so weit getrieben, dass alle Peripatheten von der Überzeugung getränkt sind, die Ideenlehre sei miserabel und ganz lächerlich. Im Übrigen wirft er überall dem Aristoteles vor, dass er lüge. Das ist ihm also ein großer Punkt. Nun, die Kritik, Dankeschön, die Kritik, da wird also sozusagen alles kritisiert, was im Fall Aristoteles vorkommt, insbesondere die Elementenlehre. Der Kreislauf der Elemente, dass sie sich ineinander unwandelt, ist ganz wert und facultatissima ist, essentia, obla elementa, in silice, transitari, Heran, Jeli, Akkamp, etc. Es ist also das allervulgärste Lehren, wenn man denkt, dass sich die Elemente in sich umwandeln, dass also Wasser sich in Erde verwandelt, etc. Diese Behauptungen sind nach Bakutin überhaupt nicht bewiesen. Wenn sich man behauptet, Luft verwandelt sich in Wasser, so ist das gar nicht wahr, sondern das ist nur ein Niederschlag von Dampf, der in der Luft ist, der sich in das Wasser niederschlägt, das würde gibt. Er betont, dass man eben Dinge, die nicht durch Experimente, wobei Experimente im Wesentlichen Erfahrung heißt, nicht bestätigt sind, nicht in die Philosophie zugelassen werden können. Und es ist eben nicht zu beweisen experimentell, dass man die Elemente ineinander umwandeln kann. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum die Philosophen so eine Lehre erfunden haben. Auch diese Idee, dass die Formen, die die Elemente hätten, auch potenziell sein könnten, die dann aktuell werden, das ist alles dummes Zeug. Erst die Materie kann auch gar nicht jede Form aufnehmen. Es ist überhaupt falsch, dass die Materie von jeder Form entblößt ist und eine jede Form aufnehmen kann, dass sie also nur Potentialität ist. Denn alles, was es gibt, ist immer auch aktuell. Aktuell richtig Protest. Und diese Auffassung ist ganz wichtig, nicht wahr? Das ist eine neue Auffassung und führt mit der Zeit dazu, dass die Materie zur Substanz wird. Ich sage, bei Aristoteles ist immer die Form und das Ideelle, das ist die Substanz. Indem man nun diese ganze Lehre bestreitet und sagt, aber die Materie selbst ist doch aktuell und sie hat immer eine Form, so führt das unmittelbar oder mittelbar, unmittelbar in den Mechanismus des Cartesius, in den Materialismus. Dass eben die Materie, was es gibt, ist Materie. Das ist der Materialismus. Der beginnt also an und so. Und insofern ist es absurd, wenn man heute noch den Materialismus als Philosophie bringt, weil wir müssen ja nicht mehr gegen den Aristoteles kämpfen. Diese Lehre, dieser polemische Materialismus ist entstanden als Opposition gegen den platonisch-aristotelischen Idealismus, wo eben die Form und das Ideelle an einer Substanz sind. Dann hat man polemisiert und gesagt, ja, das ist doch nicht wahr und so fort. Aber im Grunde ist es also eine Versteifung des Denkens, nicht wahr? Eine Arteriosklerose, nicht wahr? Diese europäische Denkens, wenn man die Tür noch mit Materialismus festhält, weil die Dynamik der ganzen Lehre verloren gegangen ist. Nun, dieser Materialismus wird nun eben so begründet, er sagt, wenn die Materie unzerstörbar ist, inkorruptibel ist, warum nennt man dann diese Materie passiv? Man sagt, sie sei passiv, weil sie die Formen aufnimmt, aber dabei bleibt sie sich ja selber gleich. Was zerstört wird, das sind doch die Formen, die entstehen und vergehen, die Materie bleibt. Nun, das, was zerstört wird, das ist doch das Passive. Sagt der Kant. Denn das erleidet etwas. Die Materie erleidet dann. Sie nimmt die Formen auf, die Formen wieder sie bleibt stets gleich. Das ist kein Leid. Aber die Formen, die leiden, denn sie entstehen und sie vergehen. Und darum sind sie die Leiden, das heißt, die sind passiv. Dieser passiv heißt ja leiden. So kommt er also dazu, dass er sagt, zuvörderst bewundere ich Mehercule, also bei Hercule, den Philosophen Aristoteles, der so den Sinnen ergeben war, dass seine ganze Philosophie von den Sinnen abhängen soll und der diese Prinzipien aufgestellt haben, die von keinem Sinne wahrgenommen werden können und die ohne Notwendigkeit mit keinen würdigen Gründen eingeführt sind. Doch ich verlasse jetzt die primäre Materie, die Formen, die Privation, die alle so abstrus sind, dass sie nicht nur den Sinnen ganz verborgen sind, sondern auch durch keine Anstrengung der Vernunft erfasst werden können. Das haben wir ja in diesem Band gezeigt. Aber von den sekundären Prinzipien mitgehalten, die aus dem primären als ersten Schritt, als nächster Schritt, der glaubt, erzeugt werden, von den sekundären Prinzipien, die er Elemente genannt hat, mit denen sollen es vier sein, Feuer, Luft, Wasser und Erde. Und jetzt ganz wie der Cardano bestreitet er, dass es ein Feuerelement gibt. Das hat noch niemand gesehen, denn das ist ja nicht das Herdfeuer, denn es soll ja außerhalb der Luft im Feuerhimmel sich befinden und dort sieht man gar nichts, dort ist es auch kalt. Dann wird ja das Feuer sei eben kalt und dann wird eben wieder erklärt, dass man mit einer solchen Haltung und einer solchen Lehre sich in den Konflikten unsinnig bewegt. Sie sehen nun, dass diese Weise, den Aristoteles zu kritisieren, eigentlich nicht naturwissenschaftlich ist. Er ist bis zu einem gewissen Grade philosophisch, er ist aber doch wesentlich philologisch-historisch. Und Das ist eben nun die Schwäche dieser ganzen Haltung. Man kann zwar schon kritisieren, aber diese Leute haben nicht irgendetwas Positives an die Stelle dessen, was sie zerstören, setzen können, sondern das Ganze artet meistens in eine zwar amüsante und mit großem Schwung vorgetragene Polemik aus, wobei also Patrizi ein sprachlich sehr begabter Schiedsrichter war, also ein äußerst charakteristisches und schwungvolles Latein geschrieben, nicht geordnet und poliert, wie man heute schreiben würde, zu ländliche Wiederholungen, aber das haben die Leute gerne gemacht, nicht wahr? Oft ist es auch dann wieder dunkel, wegen Fremde, altkündige Worte und so. Aber er hat also eine sehr persönliche Diktion, und wenn man sich mit ihm beschäftigt, was ich also schon viel früher gemacht habe, bevor ich dieses Buch kannte, so ist man immer wieder beeindruckt von diesem Mann. Und wir werden ihn dann noch einmal kennenlernen. Wenn man also alles so zerstört, dann muss man fragen, ja, wie kommt man weiter? Und das Weiterschreiten, das wissenschaftliche Weiterschreiten, ist nun ganz entscheidend durch die kopernikanische Wende zustande gekommen. Und ich möchte nun doch noch hier kurz diese beiden Systeme, das Ptolemäische und das Kopernikanische, behandeln, weil nämlich im Allgemeinen in der Schule oder auch in vielen Büchern der Hauptpunkt gar nicht vorkommt. Es ist so, dass damals also nicht mehr die Sphären des Euroxos die gültige Lehre waren, sondern man hat die ptolemäische Astronomie benutzt, die um 150 nach Christus geschaffen wurde, und der Ptolemäus ist also der große Mann, der die gesamte klassische griechische Astronomie in sein Werk vereinigt hat. Es ist typisch, dass Ptolemäus nicht nur ein großes Werk über Astronomie verfasst hat, den Almagest, das ist arabisch und heißt einfach das sehr große, nämlich Buch, sondern er hat auch ein Buch über die Horoskopie geschrieben, ein Lehrbuch für die Horoskopie, und er hat drittens ein Lehrbuch der Musiktheorie geschrieben, den, wie wir wissen, nicht wahr, zu den Wissenschaft des Quadriviums gehörte eben Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Das gehörte immer zusammen. Die Astronomie war aber auch immer mit Astrologie verbunden. Und es ist ja so, dass zum Beispiel noch bis zur Zeit mit Eulers die bedeutenden Leute immer über Musiktheorie auch geschrieben haben. Das gehörte dazu. Der Euler, der Eulers zum Beispiel. Er nutzte nicht, der war nicht sehr musikalisch, aber es geht aus seiner Optik hervor, dass er auch die damalige musikalische Bildung hatte, der kannte die Musiktheorie. Nun, weil ja die Musiktheorie auch zur Physik gehört, das ist eines der ältesten Stücke der Physik, somit wir uns darauf eingehen. Ich sage die Pythagoreer. Und daran besteht gar kein Zweifel, dass es die Pythagoreer waren, so wenig wie man darüber weiß, haben ja entdeckt, dass die harmonischen Konsonantenintervalle durch einfache Zahlenverhältnisse gekennzeichnet sind. Das kann man aber nur kommen, kann man das ja ausprobieren, nicht wahr? Wenn man die Seite stellt, das ist alles in der Schule. Das ist also die älteste Wissenschaft. Das stammt also, würde ich sagen, aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert in Sizilien, wurde das entdeckt. Wer sich über die Pythagoreer informieren will, der muss in Paulin Pisova den Artikel von Van der Waagen nachlesen, also die Wissenschaft. Nun, ich erwähne dieses Werk, das ist Realenzyklopädie des klassischen Altertums. Ein Riesenwerk von etwa 100 Bänden, das auf der Altbibliothek der ETH im Lesesaal aufgestellt wird. Dieses Buch wurde angefangen Mitte des vorigen Jahrhunderts und ist dann immer fortgeführt worden mit unendlich vielen Ergänzungsbänden. Es ist darum immer etwas schwierig, etwas drin zu finden, nicht wahr? Weil man muss immer noch die Ergänzungsbände nachsehen. Aber die Arbeit lohnt sich tatsächlich relativ klein, weil man wirklich dort alles findet, was man über die Antike an Realien weiß. Und Herr van der Wagen hat also in der neuesten Ergänzungsband hat er den Artikel über die pythagoreische Nun, die Entdeckung war also diese, die Oktav entspricht dem Verhältnis 1 zu 2. Dabei ist es so, dass im Allgemeinen die Seitenlängen als Zahlen dienten, das ist dann reziprok zu den Schwierigkeiten. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Die Quint ist 2 zu 3, die Quart ist 3 zu 4, und die Quart, das sind also die Konsonanten im Fall. Die Terz, die galt nicht als Konsonant, und zwar hat das damit zu tun, dass man die Tonleiter gerne in Hilfe des Quintenzirkels aufgebaut hat. Und wenn man das tut, dann wird die Terz dissonant. Dann bekommen sie keine Konsonanten. Das hat sie nur Quarten und Quinten, aber alle sind dann Konsonanten. Nun, weiter wieder eine Streitfrage, die überhaupt etwas bestand bei den kleineren Intervallen. So hat man dann, und die Griechen in der Praxis überhaupt verschiedene Tonleitern hatten, so hat man also Folgendes getan. Man hatte zwei, das sollen die Intervalle vorstellen, und das sind zwei reine Quarten, also zu drei Vierteln oder vier Dritteln, wie Sie wollen. Also ich schreibe einfach hier, sage nur vier Drittel, das sind die Quarten. Und dann macht man hier einen Ganzton, sodass dieses Intervall wieder eine reine Quint ist. Dann kann man natürlich sofort ausrechnen, dass dieses hier dann 9 Achtel wird. Da muss man die zwei untereinander dividieren. Und dann ist das dieses Intervall 9 Achtel. Sogenannte große Ganzton. Und dann hat man hier wieder eine Quart. Wieder eine Quart. Und dann wieder Dissonanz. Nun, diese Intervalle gelten als fest. Das ist in allen Tonleitern gleich. Also da hat man dann wieder 9, 8, und man hat hier immer die reinen Quinten, nicht wahr? Und dieser Ganzton, der galt als das ist der Zwischenton, und dann kommen die Quarten. Und jetzt muss man hier die Quarten ausfüllen. Und darüber kann man jetzt verschiedene Annahmen treffen. Und das gibt dann die drei Tongeschlechter, das diatonische, das chromatische und das enharmonische. Das sind die drei Tongeschlechter. Doch, wenn Sie zählen, C, D, E, F, D, also ich muss immer zählen, ich weiß nicht, wo man anfangen muss. Also C, D, E, F, G, A, es muss doch immer noch einen Halbton geben. Also wenn wir so zählen, steht es vielleicht einmal so, machen C, D, E, F, G, A,
sehe nicht, was so ist, ist doch. Sehe, das ist die Oktave. Jetzt muss man also schauen, wo, wie das geht. Dann hat man zwei Ganztöne, ja, oder einen Halbton. Daher kommt das dann immer so. Also man kann hier entweder einen Ganzton einschalten. Ich habe halt das nicht richtig gezeichnet. Ich war mal wieder Quark. Das ist also C, F, das ist eine, das ist doch eine Quark, nicht wahr? Und da kann man zwei Ganztöne und einen Halbton haben. Ja, zwei Ganztöne und einen Halbton. Da kommt ein Ganzton, das ist ganz wichtig. Das ist dann das Interstitium. Und dann bekommt man zwei Ganztöne und einen Halbton. Also man kann hier zwei Ganztöne machen. Und dann hat man zum Schluss noch einen Halbton. Das ist die diatonische Tonleiter, die wir sie brauchen. Man kann also von hier, es ist immer dieses Intervall, das bestimmt dann, was man macht. Ob man nun von hier, von diesen besten Tönen, die werden bewegt, kann man nun entweder einen Ganzton weiterschreiben. Dann kann man in den Resten noch einen Ganzton und einen Halbton einschalten. Das heißt also, der erste Schritt nach diesem festen Punkten ist ein Ganzton. Man kann aber auch eine kleine Terzweite schreiben. Dann bleiben für den Rest nur noch ein Ganzton, das heißt zwei Halbtöne. Darum heißt es chromatisch, weil das sagen wir noch immer, eine chromatische Folge ist eine Folge von Halbtönen. Oder man kann sogar eine große Terz machen. Das habe ich alles beim Ptolemäus gelernt, und zwar in der Ausgabe von John Wallis, das ist der Wallis von der Produktdarstellung von Pi, der hat die Also, oder eine große Terz, dann bleiben natürlich, wenn Sie hier eine große Terz machen, bleibt hier überhaupt nur noch ein Halbton übrig in der Quarte, nicht? Und dieser Halbton wird dann durch zwei Viertelstöne ausgeführt. Das ist das Enharmonische. Darum sagen wir die enharmonische Verwechslung. Dies Ass. Nicht wahr? Dies Ass, das ist, die sind enharmonisch, kann man die verwechseln. Die sind aber auf dem Profil derselben Ton. Aber das ist ja nicht klar, dass das derselbe Ton ist. Auf der Geige sind das verschiedene Töne. Und die unterscheiden sich aber nur noch ganz wenig. Und das ist eben hier, hat man dann hier in einem Halbton, muss man noch zwei Töne unterbringen. Das ist die enharmonische Stufe. Nicht wahr? Und die Musiktheoretiker haben sich nun, das war alles, das galt alles, haben sich nun darüber unendlich gestritten, welche Intervalle hier die theoretisch richtigen seien. Also was soll man für einen Ganzton hier einschalten? Was soll man für eine kleine Terz einschalten? Was soll man für eine große Terz einschalten? Und darüber gab es nun also eine riesen Literatur und verschiedene Theorien, nach welchen das gemacht werden soll. Und es gibt insbesondere die platonische Tonleiter, wo alle Ganztöne das Verhältnis 9 Achtel haben. Also man macht die diatonische Leiter, wobei man aber den Ganzen hier einen Ganzton hat und hier noch einen Ganzton, und diese Ganztöne haben immer das Verhältnis 9 Achtel. Dann werden alle Terzen falsch. Darum ist die Terz ein Dissonanz. Wenn man nämlich reine Terzen haben will, dann muss man den zweiten Ganzton, den man einschaltet, nicht 9 Achtel, sondern 10 Neuntel machen. Das ist dann ein großer und ein kleiner Ganzton. Dann ist das wie die C-Dur-Tonleiter, großer Ganzton, kleiner Ganzton, halber Ganzton. Ganz großer Ganzton, kleiner Ganzton, halber. Das ist die natürliche Stimme, die den Obertönen entspricht. Aber das hat den Leuten nicht gefallen, sie wollten nicht zwei so. Das gab es auch. Es gab auch Leute, die erkannten, dass man das so machen kann. Aber bei Plato ist es so, dass alle Ganztöne über 9 Achtel sind, und das bedeutet, dass man die Töne alle mit dem Quintenzirkel erzeugt. Dann kann man natürlich nur eine diatonische Tonleiter, sagen wir 10 Uhr, erzeugen. Und alles andere wird dann ganz falsch. Und diese Probleme sind ja diskutiert worden, bis eben zu Zeiten Bachs, wo sich dann die wohlintonierte Stimme durchgesetzt hat auf den Tasteninstrumenten. Das kann man auf dem Klavier verhältnismäßig gut, weil das Klavier ja nicht sehr lange nachklingt. Aber eine Orgel wohltemperiert gestimmt und darum ging es, klingt natürlich nicht so befriedigend, wie wenn man die Orgel in gewissen Tonarten freier stimmt, als es der wohltemperierten Stimmung entspricht. Die Orgeltöne, die kann man lange aushalten und dann empfindet man die Reibung. Das Intervalle nicht so ganz fancy. Darum hat man eben, war das ein großer Kampf und erst wie dann eben die Orgel nicht mehr das Hauptinstrument war in der Begleitung der Musik, sondern eben das Cembalo, das sehr kurz nachklingt, hat sich die wohltemperierte Stimmung durchgesetzt. Denn beim Cembalo ist es noch viel unwichtiger, ob es rein ist oder nicht. Abgesehen davon, dass das Cembalo sich sehr leicht verstimmt, so dass es da auch nicht kann. Und das wohltemperierte Klavier, nicht wahr, von Bach ist ja für Cembalo geschrieben. Also, aber ich meine, die Bläser, die blasen natürlich noch heute nicht temperiert und die Streichinstrumente, wenn man gut geschult und gut geeignet, die wirklich rein spielen, die spielen auch nicht temperiert. Das ist also eine Ungebildetheit, eine musikalische. Natürlich, die modernen Komponisten, die nehmen dann auch keine Rücksicht auf das Publikum, die Musik im Allgemeinen nicht sehr schön. Sie ist ja auch nicht verständlich in der Regel. Und es ist also zum Teil ein bisschen zu mal in diese Konzerte geht, wo man dann nicht versteht. Daher ist es so, dass also Hörnecke sehr viele Komponisten finden, sie müssen Professoren werden an einer Universität, denn das Komponieren sei ja eine Wissenschaft. Was für eine weiß ich nicht. Aber das ist natürlich gut, da wird man bezahlt, dann weiß man nicht, was man macht. Denken. Und ganz so ist es ja gut. Nun, das habe ich jetzt erzählt, weil ich auch bei der Ptolomäus auch darüber geschrieben hat und das spielte eine große Rolle für die Astrologie, denn da war immer noch im Hintergrund die Sphärenmusik, dass eben die Sterne irgendwie durch ihre Stellungen gewisse Intervalle andeuten und diese Intervalle wirken auf die Seele, weil nicht wahr, die Musik ist immer eine Seelenkunst gewesen. Und eine richtig gestimmte Musik stimmt die Seele nicht. Und es ist ja natürlich wahr, dass ein guter Musikunterricht, wo man also nicht einfach nur so spielt, so wie kann das heute viele Leute unterrichten, dass man die Kinder gar nicht lernen muss, sondern dass man wirklich seriös ein Instrument lernt. Das ist eine ungeheure Disziplin und diese Disziplin dient der Seele zur richtigen Stimmung. Das ist, glaube ich, das wird man wieder einmal entdeckt. Ich meine, die Psychotherapeuten, sich langsam befreien, dann merkt sie das, dass das eben fundamental ist für die Erziehung, dass eben die Erziehung, die Bildung des Menschen darin beruht, dass er solche, eine solche Disziplin, welche man auch als Askese bezeichnen könnte, Kontemplation bezeichnen könnte, er muss eine Technik haben, sich zu stimmen, seine Seele einzustimmen, das ist eine Disziplin. Und dazu gehört also bei Unterricht, der Musikunterricht und auch der Schreibunterricht ist ganz fundamental. Das sportliche, gute Schreiben ist dazu sehr wichtig, weil das Schreiben ist ja etwas Mentales, das hat ja nichts mit der Mechanik der Wand zu tun, was man sofort kriegt, wenn man Professor wird und man feststellt, dass man an der Wandtafel genau dieselbe Schrift schreibt, wie man in den Füllfedern ganz klein schreibt, obwohl ja die Mechanik eine ganz andere ist. Darauf wird es einem dann ganz kolossal auffallen. Offenbar. Man meint zunächst immer, dass sei die Mechanik der Hand mit dem Schritt bestimmt. Das ist eine Illusion. Das viele Transitativ in den tiefen Zentren statt. Die tiefen Zentren sind für das psychische Leben fundamental, also die subbewussten Zentren. Und die kann man ja nur durch solche Techniken bearbeiten. Das müsste der Orient immer. Und eben im Augenblick muss man das auch dazu wissen. Und hat bis ins 19. Jahrhundert natürlich zu lange bei uns gehabt. Und jetzt. Dabei war. gesagt, dass unsere Gebiete nicht muslimisch sind. Denn wenn es nicht muslimisch ist, dann muss es mehr als das Balkan-Gebiet, was auch richtig ist. Dann ist er nicht geblieben. Das hat nichts mit dir zu tun. Und hier hat überhaupt nichts mit dem Gehirn zu tun, mit dem Staat zu tun. Darum kann man sich ja auch nur im Verlauf eines langen Lebens keine Bilder mehr zeigen. Nun, die kopernikanische Lehre, die ptolemäische Wissenschaft und Astronomie beruhte auf folgendem: Man wollte die Bewegung der Planeten darstellen. Ich will das. Und das hat man so gemacht. Also, natürlich, die Erde ist in der Mitte. Und nun will ich die Bewegung eines Planeten beschreiben. Und zu diesem Zweck nehme man einen passend exzentrisch gewählten Kreis. Der ist also nicht in konzentrischer Erde. Der Kreismittelpunkt ist hier. Und hier gibt es einen zweiten Punkt, der liegt symmetrisch zu diesem. Und diese Strecke, das ist eben die Exzentrizität. Und dass das Zentrum dividiert die Exzentrizität symmetrisch. Diesen Punkt hier, das ist also die Erde, nicht wahr? Und dieses hier ist der Exzenter. Und von dem Exzenter geht nun ein Fahrstrahl aus, und dieser Fahrstrahl, der heißt der Different. Und dieser Fahrstrahl, der dreht sich hier, das heißt, wenn dieser Winkel phi ist, dann ist dieser Winkel phi proportional zur Zeit. Der dreht sich also gleichmäßig. Das hat zur Folge, dass dieser Punkt auf dem Kreis ungleichmäßig läuft. Und mit dieser Konstruktion zum Beispiel das genügt, um die Bewegung der Sonne zu beschreiben. Nun, es ist so, nicht wahr, dass von unserem Standpunkt aus, wenn Sie die Sonne beschreiben, dann drehen Sie die Sache kinematisch um, dann ist dieser Punkt hier, der läuft die Erde und das ist jetzt die Sonne. Und dann sehen Sie, ist das die Exzentrizität der Erdbahn. Nun ist es so, die Exzentrizitäten der Planetenbahnen sind klein und der Unterschied, dass dieser Durchmesser gleich ist dem, was ja bei der Ellipse nicht ganz der Fall ist, ist nur quadratisch in der Exzentrizität, wie sie aus jeder Formel für die Ellipsen im Konflikt stehen können. Das heißt, bis auf quadratische Terme in der Exzentrizität ist die Konstruktion gut. Nun, wenn man einen Planeten beschreiben lässt, dann hat man auf diesem Differenten hat man noch einen zweiten Kreis, und das ist der Exzenter. Und dieser zweite Kreis, der dreht sich auch, und zwar wenn sich das so dreht, dreht sich das ebenso, und zwar konstant, mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, und auf diesem Exzenter ist dann der Planet. Und die Konstruktion, die stellt nun die Bewegung des Planeten dar, so wie man sie auf der Himmelskugel sieht. Das heißt, worauf es ankommt, ist nicht diese räumliche Konstruktion, sondern es kommt nur darauf an, wie sich der Planet projiziert auf diesen Kreis bewegt. Also, was räumlich passiert, ist im Grunde gleich. Und weil man auf die räumliche Bewegung verzichtet, so kann man mit dieser Konstruktion die Planetenbahnen sämtliche bis, ja, der Mars macht gewisse Schwierigkeiten, das stimmt, ist am schlechtesten. Bei der Venus ist die Sache deshalb harmlos, weil die Venus praktisch überhaupt keine Exzentrizität hat. Und der Merkur, der ist so schlecht zu beobachten, weil der immer ganz nah bei der Sonne ist, ich nehme an, dass die meisten von Ihnen nur den Merkur gesehen haben. Da muss man schon wissen, dass man an diesem Abend den Merkur sehen wird. Kurz nach so einem Untergang, und dann muss die Himmel genügend klar sein, dann kann man ihn sehen, das ganz schwarz und schlecht. Also, bei uns ist der Merkur kaum zu sehen, natürlich in Babylonien, wo der Himmel, da ist eine Wüste, ganz flach, und dann ist der Luft ganz trocken. Da sieht man natürlich diese Sache viel besser, weil man diese Stange im Bus hat. In der Stadt Zürich selbst sieht man das nie, weil der Nachthimmel die Stadtbeleuchtung so gestrahlt, dass der Merkur, der also in der Abenddämmerung gerade noch sichtbar ist. Ganz geschichtlich. Und wenn der Himmel ganz schwarz ist, ist der Rücken ganz schön. Ja, darum spielt das dann keine Rolle. Nun, diese Bewegung ist also eine, die dient dazu, die scheinbare Bewegung, diese Konstruktion der Planeten aus der Himmelssphäre zu konstruieren. Man sagte dann, diese Konstruktion diene dazu, die Erscheinungen zu retten. Gemeint ist also, das ist gemeint ist, die scheinbare Bewegung der Planeten darzustellen. Das galt als eine mechanisch, eine mathematische Konstruktion, die man nicht, wie der Ptolemäus das gemacht hat, nicht mehr wirklich ernst genommen. Es ist so, in der kopernikanischen Sicht, man kann das dann nur besser verstehen in unserer Sprache, ist die Sache diese. Man muss unterscheiden zwischen den inneren Planeten, nicht die Reihenfolge der Planeten von der Sonne aus gerechnet, was wenn hier die Sonne ist, dann ist ja am nächsten ist der Merkur, dann kommt die Venus, dann kommt die Erde, dann kommt der Mars, dann kommt der Jupiter und dann kommt der Saturn. Diese Planeten zeigen sich mittelalterlich, man weiß nicht recht, woher sie stammen. Man muss unterscheiden zwischen dem unteren Planeten und dem oberen Planeten. Bei den unteren Planeten ist es so, dass dieser Kreis hier nach unserer Auffassung die Erdbahn darstellt und dieser Kreis hier, das ist die Bewegung des Planeten und der Sonne. Währenddem, bei den oberen Planeten ist es gerade umgekehrt. Bei den oberen Planeten ist dieses die Bewegung um die Sonne und dieses hier ist die parallaktische Projektion der Erdbewegung auf den Sternen. Also die Konstruktion ist bei beiden Sorten Planeten, bei den unteren und bei den oberen dieselbe, aber die Bedeutung von Differentkreis und Exzenter und vertauscht. Bei den unteren Planeten ist der Exzenter die Planetenbahn und das ist die Parallaxe der Erdbahn, wenn Sie so wollen. Bei den oberen Planeten ist das die Spiegelung der Erdbewegung und das ist die Bewegung des Planeten. Natürlich für die Sonne brauche ich keinen Exzenter, weil da ist nur die Erdbahn. Noch ein zweites. Darum kann man eben die Sonnebewegung beschreiben durch einen einzigen Kreis um den Exzenter. Nun, es ist den Leuten bewusst, das äußert sich nur dieser Unterschied im Folgenden. Bei den unteren Planeten, wo ja dieses hier die Erdbewegung ist, hat das zur Folge, dass für die unteren Planeten der Differenz sich immer mit derselben Wechselgeschwindigkeit dreht. Also der Differenz dreht sich mit der gleichen Wechselgeschwindigkeit sowohl bei Merkur wie bei der Venus und überdies zeigt der Differenzvektor immer auf die Sonne. Das sind alle Parallelen. Während bei den oberen Planeten, da ist es so, dass der Exzenterkreis sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit dreht. Alle äußeren Planeten da drehen sich, und zwar genau in einem Jahr dreht sich das. Diese Tatsachen waren natürlich bekannt und galten als Kuriositäten. Es hat sich niemand besonders darüber aufgewandt. Ferner. Um die Beschreibung zu machen, weil sie ja nur auf die Projektion dieser Figur von der Erde aus auf die Himmelskuppel ankommt, kommt es natürlich nicht auf die absoluten Dimensionen der Figur an. Das Einzige, worauf es ankommt, ist das Verhältnis des Radius des Differenzkreises zum Radius des Exzenterkreises. Dieses Verhältnis hat für jeden Planeten einen festen Wert. Aber die Linien, die Konstruktionen, also die Kreise für die verschiedenen Planeten, sind total voneinander unabhängig. Und man pflegte dann im Mittelalter die Sachen so einzurichten, dass man, das war die offizielle Reihenfolge der Planeten, wobei man dann die Sonne hier schreiben muss und hier die Erde mit einem geozentrischen System. Man fand, an sich konnte man diese Reihenfolge wählen, wie man will. Es gibt hier noch den Mond, die ich vielleicht noch zeige, obwohl der eigentlich nicht gut beschrieben werden kann. Die Mondtheorie macht immer große Schwierigkeiten. Man fand das besonders befriedigend, weil die Sonne hier im Zentrum der Planeten steht. Ich glaube, die Erde ist ja kein Planet. Da kommen die drei unter, da kommt die Sonne und drei unter. Das fand man schön. Die Sonne ist die Königin und steht im Zentrum der Planeten. Nun, diese Reihenfolge ist babylonisch. Bei Plato ist es so, dass nach der Sonne kommt, nach der Erde kommt der Mond und dann kommt die Sonne. Dagegen die Perser, die haben die Sonne zu oberst. Und das ist völlig willkürlich. Ich kann jetzt so eine Konstruktion machen, das kann man ja auch nicht feststellen, so ohne weiteres von auch, was die Reihenfolge ist. Dass diese Reihenfolge, diese babylonische Reihenfolge, entspricht auch der Reihenfolge der Wochentage, die wir ja aus Babylonien genommen haben. Nämlich, das ist der Montag, dann, das ist der Dienstag, das ist Ziu, der Kriegsgott der Germanen, der entspricht dem Mars, daher auch italienisch Mark de Vit, nicht französisch Martin, der Marstag, dieser Mittwoch, das ist der Merkredi, der Tag des Merkurius, der Merkurius-Tag, was Merkredi, Mittwoch, Donnerstag, das ist der Jupiter, Jeudi, Giovedi, Giovedi ist der Jupiter. Dann kommt der Freitag, das ist die Freya, das ist die Venus, Vendredi, Venedi, Venus. Und dann kommt der Samstag, das ist der Saturn. Saturday auf Englisch, der Saturnstag. Nun, Sie denken, das entspricht, und dann natürlich, das ist Sonne, das ist der Sonntag, das ist klar. Und Sie denken, das entspricht doch gar nicht der Reihenfolge der Tage, aber der Tage. Nach babylonischer Lehre hat jede Stunde einen Planeten zugeordnet, das ist seine Planeten. Jeder Planet hat seine Stunde im Tag, das ist die Planetenstunde. Und die erste Stunde des Tages ist daher auch immer einem Planeten gegeben. Und diese Stunde gibt dem Tag den Namen. Also der Tag hat nach den Planeten, der seiner ersten Stunde zugeordnet ist, seinen Namen. Nun, es gibt 7 Planeten und Wochentage und es gibt 24 Tage, Stunde in der Woche. Und daher muss man die Zahl 24 modulo 4 nehmen. Und dann kommt die Sache richtig heraus. Dabei hat die Antike immer von oben nach unten gezählt. Also, wenn wir beim Samstag anfangen, dann müssen wir 24 weiter zählen. Dann kommen wir zum Sonntag. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, das stimmt nicht, aber es muss doch kommen. Also die Erde habe ich irgendwo mitgezählt, darf man ja nicht zählen, daher kommt das falsch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sonntag zählt man bei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Montag. Und so weiter. Sie sehen, es stimmt. Das ist doch das Interessante, was diese Wochentage Reihenfolge benennen, da also eine alte astrologisch-astronomische
Konvention drin ist und dass man daran beweisen kann, dass, wenn man das weiß und sich überlegt, dass dieses die Reihenfolge der Planeten war, die der Benennung der Wochentage zugrunde liegt, und das ist babylonisch. Von nicht-griechischen Kriegen haben, wie gesagt, die Sonne hier, die Perser, das haben die Persisch, obwohl die ganze Horoskopie aus Persien kommt, wegen des Sonnenkultus der Perser, haben die Sonne zu oberst auf beides. Nun ist es so, dass der Kopernikus die Konstruktion des Ptolemäus kinematisch auf den Kopf gestellt hat. Nur hat ihn das, wie viele Leute in der Artikel gestört, dass dieses hier mal so einen Exzenter braucht. Nun, Sie können diesen Exzenter durch einen zweiten Epizyklus ersetzen. Indem ich nämlich in folgendes mache, ich habe hier einen Kreis. Und da dreht sich ein zweiter Kreis drumherum. So. Auch. Und diese beiden, dieser Punkt und dieser Punkt, haben dieselbe linke Geschwindigkeit. Da kann man, wie der Bach schon erkannt hat, leicht einsehen, dass dieser Punkt sich jetzt einfach auf einem exzentrischen Kreis bewegt, wobei die Exzentrizität ein bisschen ratlos geht. Das ist aber eine ideale geometrische Tatsache. Und der Kopernikus ist darauf zurückgekommen. Und infolgedessen hat er, weil eben, weil Ptolemäus das exzentrisch ist, hat er wiederum für jeden Planeten eine Art Exzent. Also es ist bei ihm so, da ist die Sonne jetzt nicht die Erde, dann hat man hier drum einen konzentrischen Kreis, auf diesem konzentrischen Kreis hat man noch einmal einen Exzenter und diese drehen sich beide mit derselben Winkelgeschwindigkeit. Und so gewinnt er dann eine exzentrische Kreisbewegung. Und alle Planetenbahnen, die sind nun durch das Zentrum dieser, nicht durch die Sonne gelegt, sondern durch dieses fiktive Zentrum. Also die Dinge sind gar nicht gelegt. Und darum ist es so, dass die kopernikanische Konstruktion genauso kompliziert ist wie die. Aber man hat für jeden Exzentralen einen Kreis und einen Exzentrum nötig. Es ist also nicht wahnsinnig, wie die Kreise eingespart werden. Aber was er gewinnt ist, dass nun nicht nur das Verhältnis der verschiedenen Planetenkonstruktionen festgelegt ist, sondern überhaupt, für die, ich weiß nicht nur das zu dem festgelegt, sondern auch das zu dem. Denn für die unteren Planeten haben wir ja gesehen, ist dieses hier die Erdbahn und das ist die Planetenbahn, dieses liegt fest. Und für die oberen Planeten entspricht dieses der Planetenbahn. Und das der Erdbahn ist das Verhältnis, liegt auch fest. Nun, die Erdbahn kommt hier auch vor. Und alle anderen Planetenbahnen werden nun automatisch durch die Erdbahn gemessen. Daher ist das kopernikanische System ein geometrisch ernstzunehmendes, räumliches Modell des Planetensystems. Was das hier nicht ist, das ist eine rein mathematische Konstruktion. Wenn man eine Planetenbahn hat, zum Beispiel die Erdbahn, dann ist die Dimension aller anderen Planetenbahnen eindeutig festgelegt. Ferner die Kuriositäten, dass diese Exzenter für die unteren Planeten, dass diese Exzenter für die oberen Planeten alle mit der Erdbahnfrequenz sich drehen oder der Sonnenbahnfrequenz sich drehen. Ferner, dass umgekehrt bei den unteren Planeten dieser Exzenter stets auf die Sonne zeigt, das wird hier sofort erklärt, weil man eben das in Wirklichkeit für die unteren Planeten die Erdbahn ist und dieses für die oberen Planeten die Erdbahn ist. Daher erklärt der Kopernikus die Kuriosität des ptolemäischen Systems in Bezug auf diese Relationen zwischen den Umdrehungen der Kreise. Übrigens heißt das kopernikanische Buch heißt der Revolutione Orbiums Coelestium, das heißt über die Umdrehung der Himmelskreise. Und es ist eine völlig falsche Übersetzung, die es immer in vielen Büchern übersetzt wird, als die Umdrehung der Himmelskreise. Denn Orbis Coelestis heißt nicht der Himmelskreis, sondern der Himmelskreis. Und gemeint sind die Drehung dieser Kreise, die er noch durchaus erfüllt.